Weiter, wo wir letzt aufgehört haben. A.2, Anhang 2. Kegelschnitte, ne? Das ist halt, weil die Kepler-Bahnen sind halt alles Kegelschnitte, unter anderem eben für eine gebundene Bahn, eine Ellipse. Heute könnte man, wenn es die Sonne scheinen würde, übrigens den Merkur-Durchgang sehen. Also ist zwar jetzt nicht so super toll, weil das einfach nur ein schwarzes Pünktchen vor der Sonne ist, aber die Astronomen sind da ganz wild drauf. Also jedenfalls kann man das schön berechnen mit all dem, was wir hier machen. Also Motivation. Gut, jetzt, also wir hatten ja zwei Gleichungen für die Ellipse in dem Koordinatensystem, wo man sozusagen im Mittelpunkt der Ellipse den Ursprung hatte. Und jetzt kommt das, was wir jetzt unmittelbar für den Kepler Nummer 1 brauchen. Da hatten wir ja die Bewegungsgleichung schon gelöst, aber können sie noch nicht interpretieren. Und da legt man zweckmäßigerweise den Koordinatenursprung in einen der Brennpunkte. Ich weiß nicht, den habe ich immer F2 genannt. Und den F1. Und dann hatte man hier... Das war das vorherige System, da war die x2-Achse hier und dann hatten wir hier die Exzentrizität E, dann die große Halbachse A und die kleine Halbachse B. Und was wir jetzt haben wollen ist, dann noch wichtig, a². Wie war das? a² gleich e² plus b². Das hatten wir auch noch. Und jetzt machen wir das alles in Polarkoordinaten, aber eben jetzt mit dem Ursprung um den Brennpunkt. Also ist das jetzt r und das ist phi. Und dann führt man auch einen gleichen neuen Parameter hier ein, das nennt sich P, das nennt man den Parameter der Ellipse. Also man braucht immer zwei Angaben, entweder A und B, also lange Halbachse und kurze Halbachse oder E und P oder Epsilon und, also Epsilon ist dimensionslose Größe, das ist einfach das Verhältnis aus halbem Brennpunktsabstand E, Exzentrizität und großer Halbachse. Hallo. Und dann, naja, gut, das hier, hallo, das ist jetzt eine schöne Sache, weil wir können dann nochmal da diese ganzen Begriffe können wir jetzt also nochmal wiederholen. Also was man hier, so wie ich das hier jetzt gemalt habe, dann ist der Winkel Phi gleich 0. Das entspricht dem sonnennächsten, also Phi gleich 0 ist der sonnennächste Punkt. Das nennt sich hochtrabend Perihel. Und dann ist natürlich Phi gleich Pi, entspricht da der Kepler-Bahn im sonnenfernsten Punkt. Also der Punkt, an dem der Planet am weitesten von der Sonne entfernt ist. Sonnenentfernster Punkt. Und das klingt also komisch, also hat man da auch ein schönes Fremdwort, Aphel. Und naja gut, Helios ist die Sonne und ich weiß nicht, wie das... Also Peri, die Vorsilbe, sagt das am nächstgelegen und Aphel heißt halt am weitesten entfernt. Und ja gut, wie kriegen wir jetzt die Bahn? Da müssen wir uns nur wieder erinnern, wie das war. Also Ja, wie war die Definition der Ellipse, wenn ich jetzt hier diesen Punkt habe? Ja, also das hier ist halt mein Punkt auf der Ellipse und dann war ja die Definition, dass die Summe der Abstände von dem Punkt auf der Ellipse zu den Brennpunkten konstant war, und wenn man jetzt an den Punkt geht, also an dieses Perihel oder Aphel, dann sieht man, das ist gerade zweimal die große Halbachse. Und jetzt brauche ich nur, jetzt will ich das natürlich in eine Form bringen, die nur von R und Phi abhängt. Und dann ist es halt schon mal ganz einfach, weil F2P ist schon mal R, ne? Und jetzt brauchen wir nur noch, ich schreibe es mal hin, F2P ist also einfach unser Radius da, also unsere Polarkoordinate R. Und F1P müssen wir jetzt ausrechnen, das ist natürlich wieder Pythagoras, also das Ding hier. Natürlich Pythagoras, brauche ich eine Wurzel, also erstmal hier die Y-Achse, die ist offenbar R mal Sinus Phi plus, und jetzt brauchen wir noch die Länge hier, F1 da, zu der Projektion, und das ist offenbar hier 2 mal E plus das Stückchen, und das Stückchen ist gerade die x-Koordinate, und das ist natürlich einfach R mal Cosinus Phi. Da haben wir jetzt leider wieder so komplizierte Quadrate, also 2e plus R mal Cosinus Phi, das ist dieses Ding hier, also F1 bis zu diesem Lotpunkt da von P auf die x-Achse. Und dann halt Pythagoras muss ich das quadrieren und summieren und dann ja, und dann muss ich die zwei Sachen hier ein, das ist natürlich F1P, ja, muss ich die zwei Sachen hier einsetzen. Also steht da, ich schreibe es gleich mal andersrum, also ich schreibe jetzt hier 2a minus f2p, das ist 2a minus r, und das ist natürlich dann f2p, und das ist dann diese Wurzel da, also r Quadrat sin Quadrat phi plus 2e plus r Cosinus phi im Quadrat. Und da können Sie sich jetzt schon denken, was jetzt wieder kommt. Jetzt quadrieren wir das, um die Wurzel loszuwerden. Und dann die linke Seite, ich schreibe es gleich hin, ausmultipliziert mit dem Binomi. Also das zum Quadrat plus das zum Quadrat minus 2 mal das. Das ist 4a mal das ist r. Und hier kann ich einfach schreiben r Quadrat sin Quadrat phi, und hier nochmal Binomi, also plus 4e Quadrat plus 4er Cosinus phi plus r Quadrat Cosinus Quadrat phi.
Muss das in der zweiten Zeile nicht auch f1 sein?
Oder? Ja, ich meine, ich habe es heute mit f2, klar. Also ich habe einfach das hier rübergebracht und dann steht natürlich da F1P, klar. Jetzt, naja gut, wo immer Cosinus Quadrat und Sinus Quadrat sind, guckt man natürlich, ob die sich netterweise kombinieren. Das tun sie hier in der Tat, weil dann steht wieder R Quadrat Sin Quadrat Phi plus Cosinus Quadrat Phi, und das ist immer 1, also das hilft schon mal. Und da sehen Sie schon, was passiert. Jetzt cancelt sich das R-Quadrat netterweise weg. Dann bringe ich mal alles auf eine Seite, wo R vorkommt, und alles Übrige auf die andere. Also hier kommt eigentlich als Konstante nur das vor, dann steht hier 4. Ach so, die 4 könnte ich auch klar, ja, machen wir es langsam. Also 4a Quadrat minus e Quadrat, das waren die beiden. Und dann habe ich hier nur noch das gibt mir 0 und jetzt, wo habe ich denn das R gelassen? Hier. Das kann ich netterweise ausklammern und dann kann ich hier dann kann ich das hier nach R auflösen, die 4 cancelt sich. Also habe ich R gleich a Quadrat minus e Quadrat. Das ist wieder wegen dem Zusammenhang einfach die kurze Achse zum Quadrat, also b Quadrat. Ja, also jetzt das hier rüber und dann muss ich noch durch a minus e Cosinus Phi teilen. Und das ist aber netter zu schreiben, wenn ich jetzt hier in Zähler und Nenner nochmal durch a kürze. Also hier steht dann b Quadrat durch a und hier 1 minus e durch a und das hatten wir Epsilon genannt. Naja, und das ist halt p durch 1 minus Epsilon Cosinus Phi und in der Tat, also merken, p ist die kleine Halbachse im Quadrat durch die große Halbachse, also b Quadrat durch a und Epsilon ist e durch a. Und dann gibt es den Spezialfall Epsilon gleich 0. Dann steht da einfach r gleich p und p ist konstant. Ja, wenn Epsilon 0 ist, ist e 0 und dann ist b gleich a und dann haben wir einen Kreis. Ja, dann ist P gleich auch A, also ist einfach R gleich A und dann also Spezialfall E gleich 0 oder Epsilon gleich 0 gibt einen Kreis und da ist A gleich B gleich P. Dann, was ist P? Das ist genau die Größe, die ich da blau eingemalt habe, weil wenn Phi Pi halbe ist, wird der Cosinus 0 und dann ist R gleich P. Ne? Also das passiert genau hier, wenn Phi gleich also Phi ist natürlich eigentlich das hier und dann, naja, gut. Ja, hier schreibe ich es hier hin, sonst verwirrt es. Also das hier ist Phi gleich Pi halbe und also die Projektion auf die Verbindung zwischen den Brennpunkten, also von der Ellipse projiziert da drauf, senkrechter Abstand, das ist gerade P und nennt sich Parameter der Ellipse. Wieso habe ich jetzt hier minus Epsilon stehen? Moment. Gesundheit. Ach so, blöd, ne? Weil hier steht ein Plus. Ja, weil ich bringe ja den Term hier rüber und da steht zweimal ein Minus, also Minus ausgeklammert ein Plus. Und so muss es auch sein, weil ja eben Phi gleich 0 muss der Abstand am kleinsten werden. Und das ist auch so, weil bei Phi gleich 0 der Cosinus maximal 1 wird. Und das heißt, der Sonnen, der nächste, also der Abstand dann der vom sonnennächsten Punkt ist dann einfach halt P durch 1 plus Epsilon, das ist halt der sonnennächste Punkt, also das ist der kürzeste Abstand von der Sonne. Das war eigentlich erstmal alles, was man für Planetenbewegungen braucht, also gebundene Bewegungen, die immer in endlichem Abstand von der Sonne bleiben. Aber es gibt halt noch mehr Lösungen. Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Es gibt halt auch noch Hyperbeln und Parabeln. Und die ist ähnlich wie eine Ellipse definiert. Ja, doch, wir machen das schon ordentlich. Also ich mach mal. Ja, doch, wir machen das schön komplett. Also erstmal wieder diese Mittelpunktsform. Da hat man auch zwei Brennpunkte. Aber diesmal ist der Punkt auf einer Hyperbel der ist definiert, dass der Betrag dieser Abstände F1, F2, P der Betrag der Differenz ist diesmal konstant. Ist also jetzt nicht die Summe, sondern der Betrag der Differenz. Und dann sieht das Ding so aus. Da gibt es zwei Achsen, zwei Zweige. Einfach hier nochmal, muss natürlich schön symmetrisch sein, also ungefähr so. Und jetzt gucken wir mal den Punkt hier an. Also dann habe ich wieder den Abstand F1P und den Abstand F2P. Und jetzt ist halt der länger als der. Dann kriege ich diesen Zweig hier. Wenn also da ist offenbar immer F1P größer als F2P. Und dann, wenn ich diesen Ast hier haben will, dann lasse ich die Betragsstriche hier einfach weg. Dann habe ich das hier und A ist dann natürlich jetzt. Muss ich mal gucken, wie ich das mache. Also das ist A, wieder so der halbe Abstand. Und ja, B ist jetzt schwierig einzumalen, aber jetzt kommt erstmal, das ist jetzt E. Und das sieht man schon im Unterschied zur Ellipse ist jetzt, also E ist immer der halbe Abstand der Brennpunkte. Also ich definiere natürlich mir hier auch E, Epsilon gleich E durch A und der ist größer als 1. Hier ist das Epsilon kleiner gleich 1. Also das ist schon mal der Unterschied und dann definiere ich mir halt auch analog zur Ellipse, nur jetzt muss ich beachten, dass hier jetzt E größer ist als 1 und ich definiere B als E Quadrat minus A Quadrat Wurzel, einfach als Abkürzung. Das lässt sich hier jetzt erstmal gar nicht so einfach einmalen. Ja, es wird sich aber zeigen, dass das ja, wo kriege ich denn hier jetzt B? Also B lässt sich da eigentlich gar nicht einmalen. Ja. Also jetzt rechnen wir uns dann halt wieder die Koordinaten hier aus. Also hier in Achtung, hier ist der Ursprung in dieser also in dieser Mittelpunktslage. Also hier ist natürlich jetzt x und hier das ist y und jetzt müssen wir halt hier wieder mit Pythagoras den Abstand und den Abstand ausrechnen. Also wie geht das? Da brauche ich erstmal den Abstand. Ja, wenn ich jetzt hier f1p, da brauche ich erstmal hier den Teil von dem rechtwinkligen Dreieck, die Kathete, das ist offenbar x plus der Anteil und das ist gerade auch e. Sollte halbwegs dieselbe Länge sein, wenn ich das ordentlich gemalt hätte. Also ich kriege erstmal f1p. Das ist offenbar x plus e im Quadrat plus die Länge, die ist netterweise y Quadrat. Und stimmt sogar. Und f2a ist wieder dasselbe y, aber hier das hier ist x und da muss ich halt hier diesen Teil haben und das ist offenbar x minus e. Also die eine Kathete ist x minus e im Quadrat plus y Quadrat und jetzt muss ich halt wieder hier rumxen. Ich weiß nicht, das brauche ich nicht nochmal rechnen, oder? Also es ist einfach hier wieder mehrmals binomische Formel, also was ich hab, ist jetzt x plus e Quadrat plus y Quadrat, also das f1p und dann hier minus f2p, f2 ist aber das, und das ist 2a und das ist Konst. Ja, logisch. Ich glaube, heute Morgen noch nicht so ganz wach. Also jedenfalls, es geht wieder wie bei der Ellipse. Und wenn Sie da rumformen, also einfach ein paar Mal, also erstmal die eine Wurzel rübergebracht und quadriert und binomische Formel. Und dann hat man immer noch eine Wurzel, die bringt man dann auch wieder auf eine Seite und quadrieren. Dann gibt es noch eine binomische Formel und am Ende schrumpft das einfach zusammen. X² durch a² minus y² durch b² gleich 1. Und das gibt mir sogar gleich beide Äste. Und ja, wenn ich da hier auf hier hingehe, dann kommt hier ein minus 2a raus. Und ja gut, durch das Quadrieren sind die aber beide zusammen in der einen Gleichung. Also wir nochmal zur Erinnerung bei der Ellipse. Die sah fast genauso aus, nur dass da ein Plus steht. Und jetzt, naja gut, jetzt kann man noch sich überlegen, es ist manchmal ein bisschen schwierig zu arbeiten. Wir können jetzt natürlich wieder y gleich f von x da ausrechnen, aber einfacher ist es halt mit einer Parameterdarstellung. Ich Ja, bei der Ellipse hatten wir das mit Cosinus und Sinus. Und jetzt brauchen wir eigentlich was, was sehr ähnlich aussieht, nur musste das mit dem Minus da zusammenpassen, statt dem Plus. Und da gibt es halt die Hyperbelfunktionen, und die heißen auch genau deshalb Hyperbelfunktionen. Also zur Erinnerung, kennt die noch jemand? Oder alles wieder vergessen oder nie gehört oder vergessen, glaube ich auch. Also es gibt so eine Funktion, was habe ich denn für einen Buchstaben genommen? Auch U wie bei der Ellipse, also Cosinus Hyperbolicus U. Das war exp U plus exp minus U. Halbe. Dann der Sinus Hyperbolicus U. Fragen?
Nur wegen Cos H.
Cosinus Hyperbolicus. Kosch und Sinsch, sagt man auch so schön. Also exp U minus exp. Ups. Ja gut, vielleicht erstmal, wie die aussehen. Also wenn ich das mal y, also y gleich f von u, und dann ist klar der Cosinus Hyperbolicus, weil exp ist immer größer 0. Und naja gut, er hat ein Minimum hier bei 1 und ist halt symmetrisch. Ja, und da, ja, also irgendwie sowas, und da sehen Sie schon, wenn das U sehr groß wird, dann wird das hier sehr klein und Sie bleiben mit exp. Ja, also das Ding ist y gleich cosh U und das ist y gleich exp U, und wenn U sehr klein negativ wird, also gegen minus unendlich, dann geht der weg und es bleibt der übrig, also bin ich dann bei exp minus U halbe. Das sieht dann so aus. Ja, n ist natürlich hier, das muss hier bei n halb natürlich sein, also hier ist n halb. Ja, das hier ist jetzt y gleich exp minus u halbe. Das weiße Ding muss da auch durch ein halb laufen. So. Und dann der Sinus Hyperbolicus. Der geht asymptotisch natürlich auch so. Geht bei 0 durdurch 0, weil e hoch 0 ist 1, also 1 minus 1 gibt 0. Und hier geht der gegen, also klar, für u gegen plus unendlich ist der hier weg, und dann bin ich bei x u halbe, der sieht also so aus, und dann ist es halt antisymmetrisch. Da muss ich dann hier durch minus ein halb, ne? Der sieht dann asymptotisch so aus. Ja, der geht natürlich gegen 0 hier und dann hier. Der ist gerade symmetrisch zu dem blauen. Also das hier wäre y gleich minus exp minus u halbe. Und dann geht der Sinsch so weiter. So sehen die aus. Und dann können Sie sich überzeugen, einfach nachrechnen. Ist fast wie beim Sinus und Cosinus, nur halt, dass da ein Minus jetzt steht. Ja? Also Sie können nachrechnen, Cosquadrat U minus Sinquadrat U ist 1. Einfach quadrieren, ja? E U hoch U mal E hoch minus U ist 1 und dann ein bisschen rumgerechnet, liefert Ihnen sofort das hier. Und naja, das können wir jetzt halt benutzen, Parameterdarstellung der Hyperbel. Ja, das ist halt wieder auf das Bild bezogen, also mit dem Koordinatensystem, also wo der Mittelpunkt von dem Ding hier, also der Mittelpunkt zwischen den beiden Brennpunkten, das hier ist jetzt mein Vektor x. Oder halt x1, x2, je nachdem, wie Sie es bezeichnen wollen. Und dann ist die Parameterdarstellung dieser Hyperbel einfach a mal Cosinus Hyperbolicus U und b mal Sinus Hyperbolicus U, denn wenn Sie das hier einsetzen, kriegen Sie halt raus, und jetzt sehen Sie, naja, wenn das U jetzt über alle, wie ist denn das jetzt, das genau, das U läuft natürlich durch alle reellen Zahlen. Und dann sehen Sie, das ist immer der rechte Zweig da, weil immer x ist immer positiv. Ja, das hier ist sozusagen der rechte Zweig. Und wenn Sie den anderen haben wollen, müssen Sie schreiben minus a. Und dann kriegen Sie halt mit U-Element R den linken. Ja, es hat halt immer das zwei unverbundene Kurven, erfüllen beide diese Bedingungen, dass der Betrag der Differenz der Abstände von den Brennpunkten konstant ist. Natürlich so ein Planet, das ist so was, was auch nur einmal vorbeifliegt, so was wie ein Komet. Obwohl Kometen kommen eigentlich immer wieder. Also so ein Objekt, das einmal durch unser Sonnensystem fliegt und dann wieder weg. Das bewegt sich natürlich nur auf einem dieser Äste. Und damit wir das da aus unserer Rechnerei von vor einer Woche rauskriegen, brauchen wir wieder andere Darstellung, die Brennpunktgleichung. Also da ist noch im Skript, können Sie mal nachlesen, was dieses U bedeutet. Das ist ganz interessant. Das hat auch mit einer Fläche zu tun. Aber das brauchen wir für unser Kepler-Problem jetzt nicht. Also jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch die Brennpunktsform. Da legen wir wieder die Koordinaten anders. Also wir wollen aber das in Polarkoordinaten phi gleich 0 soll wieder der sonnennächste Punkt sein. Und dann sieht das so aus, also wenn ich hier wieder meine, jetzt will ich ja haben, also jetzt soll das so aussehen, hier soll mein Brennpunkt F1 sein. Ja, und dann sah das Ding ungefähr so aus, diese Hyperbel. Nein, falsch. Der Brennpunkt sitzt ja gerade im Koordinatenursprung. Ja, das ist wieder mein Phi und das mein R. Hier sitzt mein Punkt P. Und naja, der andere Ast, der sitzt dann irgendwo hier, aber der interessiert uns nicht. Ja, da ist einfach hier, da, das ist derselbe Abstand, dann ist hier ungefähr F2. Aber der interessiert uns nicht, dieser andere Ast, und wir wollen nur den haben. Ja, und das ist halt so ein Ding, das kommt hier unten irgendwie, das ist übrigens eine asymptotisch eine Gerade, der kommt hier an, gerät in den Einfluss der Sonne und wird da so einmal abgebogen, verschwindet wieder auf Nimmerwiedersehen. Trotzdem hat man natürlich wieder einen sonnennächsten Punkt. Und ja, wenn Sie hier das alte Koordinatensystem einmalen, dann war ja das hier A. Nee, das ist E. Und dann wie war denn das jetzt? Jetzt bin ich selber völlig verwirrt. Jetzt ist das hier A, ne? Ja. Das hier ist A. Und jetzt müssen wir uns mal klar machen, wie sieht diese, wie sieht jetzt die Gleichung aus? Also erstmal brauchen wir hier ist irgendwo F2, also hier das hier brauchen wir F2P. Ist klar, F1P ist natürlich wieder R. Und F2P, da muss man jetzt aufpassen, weil jetzt zufällig dieser Winkel größer ist als 90 Grad, muss man mit den Vorzeichen ein bisschen aufpassen. Da kommt raus, dass das gerade 2a minus das ist natürlich Unsinn. Also ich brauche das hier. Das ist ja jetzt gerade mein y und das ist halt gerade r mal Cosinus Phi. Also das Stück ist r mal Cosinus Phi und dann das jetzt ist aber Cosinus Phi ist aber negativ. Ja? Jetzt muss ich aufpassen mit den Vorzeichen. Also ich kriege dann R mal Cosinus Phi minus E. was habe ich jetzt hier für einen, was mache ich denn für einen Unsinn? Stimmt doch irgendwas nicht. Also noch mal ganz langsam. Ich brauche diesen Abstand. Also das ist Unsinn. Irgendwas stimmt da im Skript leider noch nicht. Das muss ich nochmal nachgucken. Also mal langsam. Das Problem ist, dass R mal Cosinus Phi jetzt negativ ist in dem Bild, weil Phi größer ist als 90 Grad. Also was ich brauche ist dieser Abstand. Und der ist der Abstand der beiden Brennpunkte, der ist offensichtlich 2e. Was habe ich denn da gemalt? Ja, der ist, stimmt schon, der Brennpunkt ist in dem Ursprung, der F1 und hier ist F2, das passt schon. Also hier ist nochmal E, dann bin ich hier, das ist 2E plus dieser Abstand. Der Abstand ist aber minus R Cosinus Phi. Weil der Cosinus ist halt negativ in dem Bild, wegen Phi größer Pi halbe, plus Y Quadrat. Und das ist gerade hier, können Sie sich überzeugen, das ist gerade R mal Sinus Phi. Stimmt denn das jetzt? Also A.2.25 ist offensichtlicher Unsinn, den muss ich korrigieren. Also da muss stehen, was muss da stehen? 4e Quadrat minus 4er Cosinus Phi plus R Quadrat Cosinus Quadrat plus Sinus Quadrat ist aber wieder 1. Also das hier muss da stehen. Also statt A muss E stehen in A225. Das schreibe ich mir lieber auch gleich hin. A.2.25. Es gibt doch immer noch Typos, das ist sehr bedauerlich. Gut, jetzt kommt natürlich wieder die Gleichung, ne? Also PF2 ja, weil jetzt ist halt immer PF1 kleiner als PF2, also muss ich es in der Reihenfolge hinschreiben, weil ich ja immer den Betrag habe. Na gut, und jetzt setze ich das alles ein und nach einer kleineren ist wieder genau dasselbe. Also immer binomische Formel, zweimal angewandt und dann am Ende nach R aufgelöst und dann kriege ich die Gleichung raus, die genauso aussieht wie für die Ellipse, nur dass diesmal P ist wieder B Quadrat durch A und Epsilon ist wieder E durch A, das ist aber diesmal größer als 1. Ne? Und da sieht man schon, was passiert, weil das R ja größer sein muss als 0, kann der Winkel nur, der kann nur begrenzt sein. Ja? Der kann hier von 0 laufen bis immer weiter, 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 aber da strebt er zu einem Grenzwert, weil wenn das Cosinus wenn das negativ zu negativ wird, ja, dann steht hier irgendwie, weil Epsilon größer ist als 1, kann hier was Negatives rauskommen und dann wäre R negativ, was aber keinen Sinn ergibt. Ja, also das Phi kann nicht beliebig groß werden. Größer als Pi halbe, weil der Cosinus ist ja, also das Phi läuft jetzt von einem Minus Phi Max bis zu einem Plus Phi Max. Ja, und klar, Cosinus Phi Max, wie ist das Epsilon? Epsilon Cosinus Phi Max, das muss gerade 1 sein. Minus 1. Dann geht R gegen unendlich. Ja? Ja, und das Phi Max ist halt irgendwo was kleiner als ja, Phi Max ist größer gleich Pi halbe. Ne? Also bewegt sich das, der Parameterbereich für die Hyperbel ist begrenzt zwischen plus minus Phi Max. Ja, das heißt, das Ding ist offen, das endet. Ja? Also das endet im Unendlichen, aber es ist halt nicht eine geschlossene Bahn. Ja? Das Phi kann nicht über 0 bis 2 Pi laufen oder von minus Pi bis Pi. So, jetzt haben wir es schon fast geschafft mit der Geometrie. Jetzt kommt noch die Parabel. Können Sie mal raten, was das wohl sein wird? Ja, jetzt haben wir ja in dieser Brennpunktsform, also wo der Ursprung von meinen Polarkoordinaten im Brennpunkt sitzt, also bei der Kepler-Bewegung in der Sonne, dann hatten wir die Gleichung auch für die Ellipse, nur dass da Epsilon kleiner 1 war. Oder, nee, echt kleiner 1. Ne? 0 war, könnte auch werden, dann ist es halt ein Kreis. Spezialfall, eine Ellipse, aber es ist jedenfalls, also das schreibe ich nochmal hin, also Ellipse wieder die gleiche Formel, gleiche Bahn aber eben Epsilon kleiner als 1. Und naja, Sie können sich schon denken, Epsilon gleich 1 sollte es auch geben. Und das ist dann eben, ist auch so, das ist eine Parabel. Jetzt aber nochmal der Vollständigkeit halber die Geometrie. Und da machen wir gleich die Brennpunktsform. Da malen wir das gleich so hin. Also die hat nur einen Brennpunkt. Da legen wir auch gleich das Koordinatensystem hin. Und dann hat die noch eine Gerade. Das Ding ist die Leitgerade. Und der Abstand hier, der ist ja, der halbe ist klein f, beziehungsweise das Ganze dann 2f, also der Abstand zwischen dem, der senkrechte Abstand zwischen der Gerade und dem Brennpunkt, der ist gerade 2f. Und dann ist eine Parabel. Die sieht jetzt ungefähr so aus und die soll immer den gleichen, also jeder Punkt, ich glaube diesmal male ich den mal lieber so ein, obwohl das nicht so ganz schön ist, aber es ist halt einfacher, weil dann der Winkel zwischen 0 und Pi halb liegt. Da ist es einfacher abzulesen, weil dann der Cosinus Phi größer 0 ist. Und jetzt ist immer, das hier ist mein Punkt P auf der Kurve, also auf der Parabel. Und jetzt habe ich einen Abstand senkrecht hier zur Leitgeraden und einen Abstand F. Und jetzt ist, ja, wie nennen wir denn das Ding hier? Also dieser Abstand hier. PG gleich PF. Ja, also immer, ich guck an den Abstand des Punktes auf der Parabel zur Geraden, immer definiert. Man misst immer einen Abstand zu einer Geraden senkrecht auf die, also ich bastel mir eine Strecke senkrecht auf die Gerade durch den Punkt P und dann nehme ich den Abstand und der muss immer gleich dem sein. Naja, meine Malerei ist nicht immer so schön, aber hier sieht man es. Und jetzt geht es wieder genauso. Jetzt muss ich hier nur ablesen, diese Abstände. Also der eine Abstand FP oder PF, der ist wieder R. Und dann hier wieder, jetzt hier dieser Abstand. Der ist natürlich, taucht der hier auf und dann habe ich hier zweimal klein f minus x. Also ich schreibe das auch mal so hin, Sie wissen, was ich meine, immer senkrechter Abstand von p auf g. Dann habe ich dann einfach, brauche ich nur hier ablesen, ja, das ist einfach hier diese Strecke, die ist 2f. Minus die Strecke und die ist jetzt halt wirklich Cosinus Phi ist positiv, also minus, hier ist R, also ist das R mal Cosinus Phi. Stimmt sogar, ja, und die soll halt gleich P sein, also gleich R und dann habe ich es schon, ne? Einfach jetzt nach R auflösen, also ist R gleich 2f durch 1 plus Cosinus Phi. Ja, und da sehen Sie schon, für Phi gegen plus minus Pi wird das 0, also R unendlich. Und das nennt man natürlich jetzt auch wieder P. Also ist P gleich 2f und 2f ist halt der Abstand der Geraden G zur genau, f ist der Abstand der Geraden zum f und natürlich ist es klein f ist der Abstand zwischen dem Brennpunkt und diesem Scheitelpunkt der Parabel. Und das sehe ich, wenn der Cosinus, also ist wieder der sonnennächste Punkt. Ja, wenn Phi gleich 0 ist, steht hier 1 plus 1, cancel die 2, also ist R gleich f. Also das passt schon alles. Und das ist halt eine Parabel. Ja? Und jetzt insgesamt hat man halt in dieser Brennpunktsform, wo der Koordinatenursprung im Brennpunkt liegt, und ich benutze diese Polarkoordinaten, wo der Winkel phi gleich 0 beim Perihel ist, also am nächsten Punkt von dem Brennpunkt hier oder der Sonne, dann sind alle Kegelschnitte, haben dieselbe Gleichung mit halt den geometrischen Bedeutungen von P und Epsilon. Und die Entscheidung, ob das jetzt eine Hyperbel, eine Parabel oder Ellipse ist, ist halt mit dem Epsilon. Also das Epsilon, das kann sein zwischen 0 einfach so 0 kleiner gleich Epsilon kleiner 1, aber ungleich 1, das ist eine Ellipse. Epsilon gleich 0 ist ein Kreis. Das zählt man aber auch zu den Ellipsen. Also das hier soll heißen, echt kleiner 1, Epsilon ungleich 1, Epsilon gleich 1 haben wir eben gerade gesehen, das ist eine Parabel. Und Epsilon größer 1 ist eine Hyperbel. Und die hauen beide ins Unendliche ab. Also die geht, ja, da geht das Phi gegen, wenn Phi gegen plus minus Pi halbe strebt. Unsinn. Wenn das gegen Pi strebt, dann wird der Cosinus minus 1 und dann wird er unendlich. Also für die Parabel darf das Phi zwischen minus Pi und Pi laufen, läuft aber ins Unendliche, das R. Ja. Und die Hyperbel, die ist halt, da ist der Winkelbereich begrenzt. Und dieser Winkel Phi Max, der ist bestimmt durch Epsilon Phi Max, Cosinus Phi Max gleich minus 1, weil wenn Epsilon mal Cosinus Phi gerade minus 1 wird, wird R unendlich. Also Hyperbel und Parabel sind ja, offene Kurven. Und die laufen halt ins Unendliche. Und die Ellipse, das ist so eine schöne geschlossene Kurve, das sind die Planetenbahnen, geschlossene Kurve. So, und jetzt ist es leider schon eine Woche her. Wir hatten da ja schon, eigentlich hatten wir ja die also die Bahnkurve hatten wir und den zweiten Keplerschen Satz hatten wir auch. Also wieder zurück zur Physik. Das wiederhole ich nur noch mal kurz. Also der Trick war, wir hatten ja zwei Punktkörper, also Sonne und Planet als Punktteilchen genähert. Das dürfen wir, weil die Bahn halt die Entfernung zwischen Planet und Sonne sehr viel größer ist als die Ausdehnung von Planet und Sonne. Da dürfen wir einfach in der Näherung zumindest annehmen, die sind punktförmig, die Teilchen, also die Planet, Sonne und Planet. Und dann hatten wir, also das ist jetzt nochmal 282. Und da hatten wir, naja, wir haben ja allgemein gesehen, wenn ich zwei wechselwirkende Teilchen habe, dank dem dritten Newtonschen Axiom, dass also die Kraft auf den einen Körper gerade minus die Kraft auf den anderen ist, dass ich dann im Schwerpunktsystem dann kann ich hier dieses R, also der Abstandsvektor zwischen Sonne und Planet, der erfüllt jetzt die Bewegungsgleichung für ein Teilchen im Schwerefeld der Sonne, also oder in diesem, also die Kraft ist halt die Wechselwirkungskraft zwischen Sonne und Planet. Ja, die Kraft, der Betrag geht wie R hoch 3 und ist immer in Richtung des Verbindungsvektors, und das Minus sagt, es ist anziehend. Ja. Also der Betrag von dem ist natürlich einfach 1 durch R Quadrat, also geht die Kraft vom Betrag her wie 1 durch R Quadrat. Und das μ war diese reduzierte Masse aus Sonne und Planetenmasse. Und jetzt ist halt, weil MS sehr, sehr viel größer ist als MP, gilt für alle Planeten in unserem Sonnensystem, also einschließlich Jupiter, sind alle Planeten super viel leichter als die Sonne. Und dann ist auch der Schwerpunkt, also Schwerpunkt, der war ja einfach, der geht, wenn ich das M Sonne gegen unendlich gehen lasse und die Planetenmasse geht, also der Schwerpunkt R geht gegen 0, und das heißt, in dem Limes, dass ich die endliche Sonne, also die Sonne nur eine endliche Masse hat, wenn ich das vernachlässige und die als unendlich schwer ansehe, dann bin ich in guter Näherung, ist dann μ gleich die Planetenmasse und die Sonne sitzt einfach fest im Ursprung. Ja, dann ist einfach die Sonne der Schwerpunkt, weil wenn die Sonnenmasse unendlich wird, dann ist natürlich die Sonne der Schwerpunkt, und dann ist man auch bei diesen Kepler-Gesetzen. Und dann hatten wir herausgefunden, dann gab es den Drehimpuls-Erhaltungssatz. Dieser Relativdrehimpuls ist μ mal r mal r Punkt, beziehungsweise halt r mal Kreuzprodukt r Kreuz p. Also der Impuls der Relativbewegung. Und das hieß halt Kepler, ja, also. Das heißt, hatten wir herausgefunden, wenn ich den Radius angucke und dann dieses R-Punkt, die Geschwindigkeit, dann heißt das Bahn in Ebene. Und dann nehmen wir natürlich jetzt die x1, x2 Ebene. Und dann war L. Moment, jetzt gucke ich nach. Ja, die habe ich einfach L mal E3 genannt mit L größer 0. Ja, ich habe jetzt einfach meine Bahn oder mein Koordinatensystem so gelegt, dass L aus der Tafel rauskommt. Und dann, da der Betrag, also L ist konst als Vektor, dann ist auch insbesondere der Betrag konstant. Und das war halt der zweite Keplersche, zweiter Keplerscher Satz, der Fahrstrahl Sonne Planet, also in dem Limes Sonnenmasse sehr groß, überstreicht in gleichen Zeitabstand oder ja gleichen Zeiten gleiche Flächen. Ja, und da hatten wir dann auch herausgefunden, das war, also wenn diese Fläche A ist, dann ist die Zeitableitung dieser Fläche A gleich Konst und die war, jetzt muss ich immer mit den Faktoren aufpassen, die war einfach L rel. Rel habe ich weggelassen, also das L ist dieser Drehimpulsbetrag und die Fläche, die Zeitableitung der Fläche ist konstant. Das heißt, pro Zeiteinheit wird immer die gleiche Fläche überstrichen und das sieht also jetzt so aus. Das wissen wir nämlich auch schon, obwohl wir es gar nicht, wahrscheinlich haben sie es wieder vergessen. Da ich mal es mal gleich hin, also das ist eine Ellipse halt, wenn ich so einen gescheiten Planet habe, der da schön stabil um die Sonne läuft. Werden wir jetzt gleich nochmal genauer angucken. Dann haben wir hier F und in dem Limes wieder sehr großer Sonnenmasse ist das hier gleich, die Sonne. Ne? Das war halt Kepler Nummer 1. Und da erinnere ich nochmal auch ganz kurz dran, da hatten wir den Trick gemacht. Haben wir jetzt halt Polarkoordinaten eingeführt. Und statt der Zeit hatten wir als Parameter halt den Polarwinkel genommen. Und zwar in dem Koordinatensystem, also in dem Schwerbrennpunktsystem, also wo der in der Tat der Koordinatenursprung gab dann den Brennpunkt oder einen der Brennpunkte der Ellipse. Also sind wir in diesem Brennpunktsystem und dann hatten wir noch verwendet, dass die Energie ist natürlich auch erhalten. Ja, und das war erstmal natürlich μ halbe r Punkt Quadrat und dann das Potential. Ich habe da jetzt eine Abkürzung eingeführt, also das Alpha war Gamma, also die Newtonsche Konstante, Gravitationskonstante mal Masse Planet mal Masse Sonne. Und ja, wenn ich dann jetzt da einführe, also wie gesagt, ich lege jetzt die Bahnebene in die x1, x2 Ebene und führe halt einfach Polarkoordinaten ein, dann bekam ich das und nach langer Rechnerei bekam ich einmal raus, dass das L, also μ r² phi Punkt ist, und das weiß ich vom Drehimpulssatz, dass das konstant ist. Und dann kann ich noch ausrechnen, dass μ r² Punktquadrat, das war auch ein bisschen Rechnerei, das kann ich schreiben als μ r Punktquadrat, also r ohne Pfeilchen ist dieser Abstand. Also das ist r und hier ist phi. Habe ich einmal, klar, der kann in dem Moment, kann er einmal hier so ein bisschen ausgelenkt werden in einem kleinen Zeitraum dt. Das gibt ein μ r Quadrat, r Punkt Quadrat in dem, den Koordinaten. Und dann hatten wir noch dann für die Bewegung in die Richtung, wenn sich phi ändert und r konstant bleibt, da kam raus μ r Quadrat Phi Punktquadrat. Und jetzt schmeiße ich hier Phi Punkt raus zugunsten von L und dann habe ich hier sowas. Durch μ r Quadrat, und jetzt kann ich es wieder hier oben einsetzen in die Energiegleichung und dann kam raus E gleich μ halbe r Punktquadrat plus l Quadrat durch 2 μ r Quadrat, das ist die kinetische Energie, zerlegt halt in eine Bewegung entlang des Radiusvektors. Hier hin, wenn es hier sich irgendwie lang bewegt in einem kurzen Zeitabschnitt, dann hat es hier die kinetische Energie und dann halt von der Bewegung hier in die Richtung, wenn sich phi ein bisschen ändert, dann hat man den Beitrag geschrieben jetzt mit L. Also das Schöne ist, dass L konstant ist und natürlich noch unser Gravitationspotential. Und das ist jetzt was ganz Nettes, weil das ist jetzt eine Gleichung für ein Teilchen, das sich entlang nur einer Richtung bewegt, nämlich nur r ist jetzt noch eine Koordinate, die frei geblieben ist. Und naja, gut, aber das ist jetzt eine komplizierte Differentialgleichung, die man leider nicht so ohne weiteres geschlossen lösen kann. Aber die Bahnform, die kann man bestimmen. Und da war halt der Trick, ich betrachte jetzt r. Das ist zwar eine Funktion von t erstmal, aber das kann ich auch betrachten als eine Funktion von phi und phi als Funktion von t und dann halt mit Kettenregel, da kam dann raus r Punkt gleich r Strich und r Strich ist die Ableitung halt nach phi mal phi Punkt. Und wenn man das jetzt wieder eingesetzt hat und nach einer ein bisschen Rechnerei, dann kam hier sowas. Ach so, und dann habe ich noch eingeführt S gleich 1 durch R und dann kam da raus. Also das war so ein bisschen Rechnerei, dann kam da raus L Quadrat durch 2 μ. S', also S, die Strich heißt immer Ableitung nach Phi. Und dann waren wir hier. Dann haben wir das noch ein bisschen umgeschrieben. Nach S' Quadrat aufgelöst und dann kam hier sowas raus. Wobei das C langsam. Ich habe erst A eingeführt. Das ist halt bis auf irgendwelche Konstanten ist das halt E, die Energie. Dann hatten wir B. Das ist sowas wie die kinetische und die, naja gut, das sind halt jetzt einfach Parameter, die mir die Gleichung hier einfacher machen. Einfach nur Abkürzungen. Dann kann man sich überzeugen, dass C immer reell ist. Also mit anderen Worten, und dann konnten wir da die Gleichung lösen, also das ds. Das war dann einfach eine müsste klappen. Also das S, das rechnen wir jetzt nochmal nach. Weil hier, das ist eine schöne Gleichung, da lässt sich die lässt sich separieren, nennt man das. Ja, jetzt nehme ich mal an, das S' ist schön positiv und dann kann ich hier ja erstmal schreiben, S gleich, da oben die Gleichung C Quadrat. Und das hier ist natürlich ds, d phi. Und jetzt kann man da einfach, Physiker sind da ja relativ sorglos. Da kann man da hier rechnen, als wären das hier normale Brüche. Und dann kann ich schreiben d phi. Ich multipliziere das d phi hier hoch und diesen ganzen Faktor da runter. Klammern Quadrat, den ganzen Spaß, eine Wurzel. Und dann kriege ich halt raus, das kann ich jetzt als Integral lösen. Ja, ich schreibe einfach ein Integral hin. Und dann kam halt raus, wenn man die Konstanten halt alle schön ausnutzt, da kann man das schreiben als S. Also das war ein bisschen Rechnerei mit den ganzen Integrationskonstanten und die wähle ich halt jetzt so. Das ist einfach, wo ich den Winkel gleich 0 mache und den wähle ich so, dass hier ein Kosinus rauskommt. Und warum mache ich das? Naja, weil S 1 durch R war, also R gleich 1 durch S ist. Und dann steht hier 1 durch B plus C mal Kosinus Phi. Und das sieht schon fast aus wie so eine Kegelschnittgleichung. Da brauche ich nur noch oben und unten im Bruch durch B teilen. Und das ist tatsächlich unsere Kegelschnittgleichung in dieser Brennpunktsform, also Kegelschnitt. Mit, ja, das war hier oben stand dieser Parameter P gleich 1 durch B und das hier war Epsilon, also diese Exzentrizität, diese dimensionslose Zahl, das war halt hier für die Ellipse war es halt E durch A, also der Brennpunktsabstand durch den, oder der halbe Brennpunktsabstand durch die große Halbachse. Und die erweist sich jetzt halt hier in unserer Parametrisierung als C durch B. Und jetzt können wir gucken. Also das ist schon mal Kepler 1. Also die Planetenbahnen sind in der Näherung Sonnenmasse gegen unendlich, sind die Planetenbahnen immer Kegelschnitte mit der Sonne in einem der Brennpunkte. Und für alle drei Bahnkurarten, also Ellipse, Hyperbel und Parabel, gibt es immer einen sonnennächsten Punkt und dann wähle ich mein Phi, also dieser Winkel in diesem Polarkoordinatensystem, immer so, dass Phi gleich 0 dem sonnennächsten Punkt entspricht. Und dann bin ich halt bei dieser Gleichung für meine Bahnkurve und das ist halt ein Kegelschnitt, wo die Sonne im Brennpunkt steht. Und Planeten sind halt definitionsgemäß Körper, die immer gebunden bleiben, also immer in endlichem Abstand von der Sonne. Und das können also nur Ellipsen sein. Und der Kepler hat das, also der, an der Marsbahn hat er das, er kannte ja keinen Newton, also der konnte so diese Rechnung noch nicht machen, aber der hat das halt aus Beobachtungsdaten vom Tycho Brahe hat er das halt rausgefunden. Also es war schon enorm und zumal die Abweichung von einem Kreis ist bei den Planeten in unserem Sonnensystem ziemlich klein. Also die Exzentrizitäten sind ziemlich klein. Und da hat man aber gesehen, wie genau der Tycho das gemessen hat. Also das war so genau, dass er sagen konnte, das ist kein Kreis, sondern eine Ellipse. Also und dann müssen Sie bedenken, das ist ja, die haben ja die Bewegung der Erde um die Sonne und des Planeten. Also muss man das erstmal in dieses Bezugssystem setzen. Ja. Dass der Galileo ist da in Hausarrest geraten, weil er behauptet hat, die Sonne steht da im Zentrum. Ne. Beziehungsweise Kopernikus, der hat es aber an sich nicht getraut, das zu publizieren. Also dieses heliozentrische Weltbild, das war da halt der Durchbruch, dass man da die Planeten so genau, die Bahnen so genau beschreiben konnte. Und jetzt gucken wir mal, ja, wann ist das jetzt eine Hyperbel, eine Parabel und wann ist es eine Ellipse? Also das P, das ist einfach nur ein Bahnparameter, der größer 0 sein sollte. Und naja, gut, wenn wir jetzt hier diese ganzen, das habe ich dann natürlich wieder weggewischt, wenn Sie gucken im Skript oder in Ihren Mitschriften, dann war das hier einfach das hier. Also P ist L Quadrat durch μ mal Alpha. Alpha war dieses, einfach dieser Faktor in der Gravitationskraft, also Gamma Masse Planet, Masse Sonne. Das ist größer gleich 0, das ist größer 0. Wenn L gleich 0 ist, können Sie sich mal überlegen, was das bedeutet. Ja, und das Epsilon, das war C durch B, das steht da, also diese Exzentrizität, die war C durch B. Die war Wurzel C Quadrat durch B, also das hier. Das war diese andere Abkürzung und da steht dann 1 und da sehen Sie schon, das ist jetzt sehr einfach abzulesen, denn jetzt haben wir Epsilon ja, wenn jetzt die Energie, ja, wenn Epsilon kleiner 1 sein soll, dann muss dieses ganze Ding kleiner 0 werden, damit 1 plus kleiner 1 ist. Also das kann nur sein, wenn E kleiner 0 ist. Und Epsilon gleich 1, naja, dann muss das 0 werden, kann nur passieren, wenn E gleich 0 ist. Aber bei der ganzen Herleitung haben wir immer vorausgesetzt, dass L ungleich 0 ist. Und Epsilon größer 1 folgt, dass die Bahnform eine Hyperbel ist. Und dann, wie kann man das? Das kann man auch qualitativ verstehen, weil wir hatten ja das E. Fragen? Abgehängt? Auch noch nicht. Gut. Gucken Sie sich einfach, es ist ein bisschen schnell, aber gucken Sie uns nochmal an. Das ist schon, finde ich, schon eine sehr lustige Sache, dass man mit relativ einfacher Mechanik da die ganze Planetenbewegung verstehen kann. Also, jetzt schreiben wir nochmal, um das jetzt nochmal zu verstehen, wie das kommt. Also wir wissen jetzt von der ein bisschen längeren Rechnung, dass die Bahnform halt ein Kegelschnitt ist. Und dann kam auch noch raus, welche genau entscheidet nur das Vorzeichen von der Energie. Und das kann man jetzt aber verstehen. Also wenn man weiß, dass es ein Kegelschnitt ist, und das sehe ich, naja, das ganze Ding, wichtig ist das hier, das ganze Ding, das ist die kinetische Energie. Das sieht man zwar nicht mehr so direkt, aber das kann man sich, weil das ist nämlich nichts anderes gewesen als μ halbe Vektor r Punkt Quadrat. Und das ist mit Sicherheit größer als 0. Sei denn, es ist der Planet steht mal still, aber dann, wenn also R-Punkt gleich 0 werden kann, ist sicherlich der Drehimpuls 0 und dann müssen wir nochmal nachdenken, was das heißt. Dann ist R kreuz R-Punkt 0, also ist R-Punkt immer in Richtung von R, also mit anderen Worten, der Planet fliegt entweder direkt auf die Sonne zu oder bewegt sich weg. Und dann, je nachdem, wie groß E ist, stürzt er irgendwann mal in die Sonne oder halt nicht. Und das sehen wir jetzt hier auch gleich. Also so ist es. Also wenn L nicht 0 ist, stürzt er nie in die Sonne. Aber er bewegt sich halt entweder auf einer gebundenen Bahn, also einer Ellipse, oder auf ungebundenen Hyperbel- bzw. Parabelbahnen. Und klar, R ist immer größer 0. Und jetzt kann ich hier gucken. Ich kann jetzt das hier ansehen, das E. Das, wie gesagt, kann ich jetzt hier einfach interpretieren als eine Bewegung von einem Teilchen entlang einer einzelnen Richtung, die ich mit R gelabelt habe, plus, und das ganze Ding hier ist jetzt ein Potential wieder, kann ich wieder so uminterpretieren. Ja. Das Ding kann ich jetzt als, das nennt man ein effektives Potential. Und das ist halt ein Potential für die Bewegung entlang von R. Jetzt muss ich mir um da so eine qualitative, also die Achse ist hier jetzt V, beziehungsweise, ja, V. Jetzt muss ich mir V von R überlegen. Wie sieht das aus? Naja, wenn R gegen 0 geht, L ist konstant, dann geht das hier gegen unendlich und das. Aber egal wie groß L Quadrat relativ zu A ist, ist das hier geht sicherlich schneller gegen unendlich als das. Also für R gegen unendlich, R gegen 0 geht das Ding gegen plus unendlich. Für R gegen unendlich, da geht das R Quadrat immer schneller als R, egal welche Faktoren davor sind. Also komme ich, und für R gegen unendlich geht das ganze Ding gegen 0. Also sieht das ungefähr so aus, und dann können Sie sich denken, dazwischen ist gar nichts irgendwie Unstetiges, dann sieht es so aus. Das ist jetzt hier mein effektives Potential. Und was ich weiß, E ist sicherlich größer als V-effektiv von R. Also das heißt, es kann nie kleiner sein als dieser Punkt. was ist los, wenn das E genau das hier ist? Also das sei mal hier, das ist der Extremfall. Also kleiner kann es nicht werden. Der minimale Wert, der ist kleiner 0. Ja? Klar, gebundene Bewegung, aber was passiert denn dann? Das Ding kann nicht weg. Ja, weil die Energie ist so klein, dann muss das R-Punkt da, das hier, das muss 0 sein. Ja, also wenn E gleich E-min ist, das ändert sich ja nicht, dann muss R-Punkt gleich 0 sein. Und was bedeutet das? Naja, der Abstand ändert sich nicht, der Abstand des Planeten von der Sonne. Also habe ich eine Kreisbahn. Können Sie sich hier auch klar machen, dass dann das hier gerade, können Sie sich anhand der Zentrifugalkraft klar machen oder Zentripetalkraft klar machen? Ja, das, vielleicht machen wir das mal als Übung noch, Zentri. Ja, können Sie einfach die Kraftgleichung hinschreiben, wenn R konstant ist, dann reicht die Kräftebilanz aus. Also dann ist halt R-Vektorpunkt ist dann halt nur proportional zu Phi-Punkt. Und das muss dann konstant sein. Und wenn Sie eine konstante Kreisbewegung haben, dann muss die Zentripetalkraft halt gerade mv Quadrat durch r sein und dann können Sie, v ist konstant, und dann können Sie sogar ausrechnen die Bahn, also diesen Kreis, und dann können Sie auch die Gleichung als Funktion von t sofort lösen und da kriegen Sie dann schon für den Spezialfall Kepler Nummer 3. Ach so, ich brauche gar nicht Vision, ich bin ja zu Ende. Wir machen nur ganz schnell noch dieses Argument fertig. Also wenn ich jetzt hier sowas habe, ein E kleiner 0, aber eben nicht dieser Minimalwert, was kann dann passieren? Dann ist hier verboten, ja, verbotener Bereich. Weil die Gesamtenergie muss immer größer gleich sein dem Potenzial, ja, weil ja der kinetische Term hier, der ist größer 0. Also ist das hier der erlaubte Bereich und dann habe ich hier Umkehrpunkte. Das heißt, das Ding läuft immer zwischen einem minimalen Abstand, das ist A, Fehl, und der Abstand ist Perihel, andersrum. Perihel. Ja, der Abstand schwingt hin und her zwischen zwei Punkten, endlichen Punkten, und das entspricht einer Ellipse. Und dann sehen Sie, wenn das gleich 0 ist, dann ist, oder größer 0, dann haben Sie gar keine Einschränkungen mehr. Ja, es muss nur, also es, das heißt schon, Sie können nie hier hin. Ja, hier ist sowieso das zu Ende. Ja, also Sie können dann hier, das hier ist der verbotene Bereich jeweils, aber der kann sich hier jetzt bewegen. Ja. Kann auch mal andersrum fliegen, aber dann nur bis dahin. Und das hier ist halt immer A fehl. Ich mache es immer falsch rum. Sonnennächster Punkt Perihel. Ne? Beziehungsweise für die Energie ist es hier. Ja, das heißt, man sieht schon an dem Bild, es gibt eine minimal mögliche Energie, das bei einem gegebenen Drehimpuls. Und das ist eine Kreisbahn. Dann für E kleiner 0 ist es diese gebundene Bahn. Wenn man weiß, es ist ein Kegelschnitt, muss es eine Ellipse sein. Und für E größer gleich 0 sind die Bewegungen uneingeschränkt, also die laufen gegen R gegen unendlich. Sie können für eine endliche Zeit so rumfliegen, werden dann aber an der Stelle müssen sie an wieder zurück. Und dann fliegen sie ewig da raus. Also die fliegen gegen unendlich. Und jetzt haben wir auch halt ausgerechnet, das sind Hyperbeln für E größer 0 bzw. Parabeln, wenn E gerade genau gleich 0 ist. Und das war's für heute. Und ja, nächstes Mal am Dienstag kommt dann noch der Kepler Nummer 3 dran. Uff, das war's. Mache ich hier den noch trocken. Und jetzt kommen in den Übungen, kommt glaube ich noch was zum Kepler, da gibt es noch eine Erhaltungsgröße. Die